glaubst, dass es heute immer noch möglich ist. Du lädst Menschen ein, du lässt dich nicht entmutigen, auch da, und das finde ich sehr gut. Genau, und ich bin gespannt auf das, was Gott durch dich heute sagen will.
Dankeschön, Martin. So, wunderschönen guten Morgen. Ja, also Pastor in Blaubeuren, das bin ich seit circa, seit 2011. Früher war ich so mehr im Business unterwegs, genau. Aber egal, wo du bist, hey, du kannst überall ein Licht sein. Für Jesus, ich weiß nicht, liebt hier jemand Sport, Fußball oder so? Drei Leute, gut. Okay. Ich gucke seit dieser Saison auch ab und zu zweite Liga. Warum? SSV. Genau. Das habe ich nie angeguckt. Gestern habe ich es mal wieder geguckt. Also diese, alle Spiele, alle Tore für zweite Liga gibt es auch. Gell? Und denke, okay, komm, sehen, was die Ulmer drin und gewonnen. Gell? Aber kam Hamburg auch. Und der David Selke hat ein Tor geschossen. Kennt ihr David Selke? Die Fußballliebhaber kennen ihn so ein bisschen. Gell? Und den haben sie hinterher interviewt, hat ein Tor geschossen und hat das Tor Jesus Christus gewidmet und hat von seinem Glauben erzählt. Und das fand ich richtig, richtig stark. Es gibt so eine Instagram-Page, Fußball mit Vision. Da sind ganz viele gläubige Fußballer drin, der Joe Reichert von Ulm und so und andere, die ein richtig, richtig gutes Zeugnis für Jesus geben. Hat mich sehr gefreut und es hat mich auch nochmal bestätigt in meiner Predigt heute. Der Titel meiner Predigt ist, steht schon da, Kirchen, die ich mir für unser Land wünsche. Und wenn ich mir so überlege, was ich mir für unser Land wünsche und was die so durchschnittliche Kirchenrealität in unserem Land ist, aus meiner Sicht ist natürlich sehr subjektiv, gibt es noch viel Luft nach oben, wie Kirchen sein sollten, wie Christen in der Welt wahrgenommen werden sollen. Also, ganz wichtig, Kirche ist nicht das, wo du hingehst. Das denken wir ja manchmal, heute Morgen gehen wir in die Kirche. Gell? Kirche ist das, was du bist, jeden Tag, 24 Stunden, 7 Tage die Woche. Und der Gottesdienst ist eigentlich hauptsächlich dazu da, das sagt auch Gottes Wort, dass wir als Christen zugerüstet werden für ein Leben in dieser Welt. Dass Menschen an uns Jesus sehen. Kirche, 24/7, 24 Stunden, 7 Tage die Woche. Ich glaube, niemand hat es besser gelebt als Jesus, der selber unser bestes Vorbild war. Und ich glaube, er hat so unfassbar viel bewegt, erreicht, mehr als jeder andere jemals. Womit fängt es an, dass du Kirche bist? Ich glaube, es fängt mit Identität an. Kirchen, die ich mir für unser Land wünsche, bestehen aus Menschen, die eine gesunde Identität in Jesus Christus haben. Das glaube ich. Und ich glaube, dass viele Christen das nicht so wirklich haben. Ich kann auch immer Klick sagen, wenn der Klicker nicht funktioniert, dann klickt er hinten. Und von Jesus heißt es, Matthäus steht es, und siehe eine Stimme, es war bei seiner Taufe, kam vom Himmel herab und sprach, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe, dem ich Wohlgefallen habe. Zu einem Zeitpunkt, wo Jesus, es war ganz am Anfang seines Wirkens, er hat noch kein Wunder getan, hat noch nicht gepredigt, noch nicht die Brote vermehrt, alles war noch nicht passiert. Und doch hatte sein Vater im Himmel Freude an ihm. Eben nicht wegen seiner Taten, wegen seiner Leistung, sondern wegen seiner Identität, weil er sein geliebter Sohn war. Und ich glaube, diese Aussage, dieses auch Wissen im Herzen Jesu gab ihm unfassbare Sicherheit. Es war die Quelle seiner Sicherheit. Deine und meine Identität, unsere Identität, die, die kommt durch unsere Identifikation mit Jesus Christus. Es war Gottes Plan für dein Leben, dass du vor allen Dingen zuerst sein Kind wirst. Johannes 1,12 heißt es, alle aber, die ihn aufnahmen, gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Das ist eigentlich das Größte, was es gibt, was ein Mensch erleben kann. Kind Gottes zu sein. Paulus schreibt es im Römerbrief, denn ihr habt nicht den Geist der Knechtschaft empfangen, um wieder in Furcht zu leben, sondern ihr habt den Geist der Sohnschaft empfangen, durch den wir rufen, Abba, Vater. Der Geist selbst bezeugt unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Wenn wir aber Kinder sind, dann auch Erben. Erben Gottes und Miterben mit Christus. Erben Gottes. Wer hat schon mal geerbt?
Ich kann gerade überlegen. Nee, ich noch nie. Keiner meldet sich. Einer meldet sich. Kann auf euch zukommen.
Beim Erben geht es vor allem um was?
Naja, okay, da kann man jetzt vieles überlegen. Aber es geht vor allem um Empfangen. Gell? Es wird auch viel gestritten. Aber vor allen Dingen geht es um Empfangen.
Und ich glaube, dass es als Christ, als Gotteskind auch sehr darum geht, wie gut wir von Gott etwas empfangen. Wie gut wir uns beschenken lassen. Wir sind Erben Gottes, Miterben Jesu Christi. Das ist das Gegenteil von Leistungsdenken. Zu erben, zu empfangen. Bei Leistung geht es darum, dass ich belohnt werde für das, was ich tue, was ich leiste, wie ich mich einbringe. Gott, du musst mich doch jetzt belohnen. Und wenn es mal nicht gut läuft, oh, warum ist mir das jetzt passiert, siehst du nicht, was ich alles für dich tue. Das ist alles so, das Leistungsdenken ist in uns Menschen drin, in Deutschen sehr besonders. Wir sind so eine Leistungsgesellschaft. Und dann wollen wir uns Gottes Liebe und Annahme und sein Segen verdienen. Das ist ein Lebensstil, der ist auch anstrengend. Und ich glaube nicht, dass Gott sich diesen Lebensstil für uns gedacht hat. Die Bibel nennt diesen Lebensstil, oder Jesus erwähnt es mal in seinen letzten Reden zu seinen Jüngern, das ist eine Waisenmentalität, das ist so ein Waisengeist. Und das haben so viele Christen so eingetauscht gegen Kindschaft, gegen Sohnschaft. Was macht ein Weise? Ein Weise sucht Anerkennung und arbeitet dafür. Und ich glaube, das ist ein großes Problem bei den Menschen insgesamt. Dieses Suchen nach Anerkennung, nach Liebe, nach Annahme. Und dafür arbeiten sie, dafür tun sie vieles. Und ich glaube, dass es Teil unseres Auftrages ist, Menschen zurückzuführen ins Vaterhaus, sagt man so schnell. Aber was bedeutet es, dass sie angenommene, geliebte Kinder Gottes werden? Als Jesus mit seinen Jüngern seine Abschiedsreden, Johannes 14 bis 16, vieles, was er ihnen ja damit auf den Weg gegeben hat, da hat er unter anderem gesagt, ich werde euch nicht als Waisen zurücklassen. Ich komme zu euch. Ich komme zu euch durch den Heiligen Geist und führe euch in diese intime Beziehung, dass ihr rufen könnt, Abba, Vater. Und ich glaube, daraus kommt Sicherheit im Leben eines Menschen und verschwindet mehr und mehr Unsicherheit. Durch diese Überzeugung. Ich bin ein geliebtes Gotteskind. Und wenn Gott es sagt, dass du ein geliebtes Kind von ihm bist, dann kann dir niemand sagen, du bist es nicht. Das ist was Starkes, ist was dir Sicherheit gibt. Und wenn du diese Sicherheit in dir hast, dann ist es nett, wenn du mal Anerkennung kriegst, aber du brauchst nicht Anerkennung. Klick. Wenn du die Anerkennung
von Menschen brauchst, wird dich ihre Ablehnung immer wieder besiegen. Wenn du es brauchst, dass Menschen dich feiern, dann wird es dich niederschlagen, wenn sie dich kritisieren. Das glaube ich. Denk mal drüber nach. Aus dieser Sicherheit heraus, geliebter Sohn seines Vaters zu sein, hat Jesus in absoluter Freiheit gelebt. Er musste sich nicht verteidigen, er musste niemand etwas beweisen, er musste sich nicht mal rechtfertigen. Manchmal hat er einfach geschwiegen, wo sie ihn angeklagt haben. Das ist so wichtig. Damit fängt es an, dass wir Kirche sind. 24 Stunden jeden Tag. Wir dienen Jesus nicht, um angenommen zu werden, um geliebt zu werden. Wir sind geliebt, wir sind angenommen. Und damit dürfen wir auch sicher sein. Also das ist das Erste und das finde ich so wichtig, weil ich glaube, dass wenn ich das nicht in meinem Herzen habe, werde ich nie so ein richtiges Licht in diesem Welt sein. Da werde ich immer angestrengt durchs Leben gehen. Und angestrengt durchs Leben gehen ist jetzt nicht gerade so ein einladendes Leben. Finde ich. Das Zweite ist das Thema Intimität. Kirchen, die ich mir für unser Land wünsche, bestehen aus Menschen, die in einer liebevollen, intimen Beziehung mit Jesus leben. Wisst ihr, Religion und alle Religionen, auch christliche Religion, die vertröstet sehr oft auf die Zukunft. Da geht es um das, was noch kommt. Wenn du gut genug bist, hier auf dieser Erde, wenn ich 51% gut war, je nachdem, welche Religion du anschaust, ja, dann kommst du wahrscheinlich mal in den Himmel. Immer, es geht immer um die Zukunft. Ich glaube, die wahre Belohnung des Christens ist nicht in der Zukunft. Natürlich, wir haben eine geniale Ewigkeit, okay, versteht man nicht falsch, also die wird Hammer sein. Wahrscheinlich viel anders, als wir uns vorstellen. Also liegst nicht auf einer Wolke und singst Lobpreislieder. Das glaube ich nicht. Aber sie wird genial sein, da bin ich überzeugt. Aber es ist heute schon die Belohnung, dass ich Christ bin. Der Segen, den Gott mir schenkt, das ist eine wiederhergestellte Intimität mit dem Vater. Jetzt und heute. Darin dürfen wir leben. Das ist die Botschaft von Jesus, dass der Vater heute, jetzt und heute, seine Familie wiederherstellen will und Menschen dazu einlädt, Teil dieser Familie zu werden, der Familie Gottes auf der ganzen Welt, die Ausprägung hat, am besten in jeder Ortschaft, so wie hier in Laupheim, hier. Eine Familie, wo Menschen kommen und in diese Intimität mit Gott hineinkommen. Er hat versprochen, im 2. Korinther schreibt Paulus das, ich werde ein Vater für euch sein und ihr sollt meine Söhne und Töchter sein, sagt der Herr, der Allmächtige. Da magst du den Herzschlag Gottes. Er hat nicht Sklaven oder Leistungserbringer gesucht, sondern Kinder, Söhne und Töchter. Und das möchte er. Und das ist, was Jesus jeden Tag antrieb. Was ihn motiviert hat, war diese tiefe Intimität, diese Beziehung mit seinem himmlischen Vater. Und das können wir sehen, allein im Johannesevangelium gibt es über 100 Verweise auf seinen Vater. Nur im Johannesevangelium. Gut, da gibt es am meisten, gebe ich zu, aber so krass. Ich lese mal ein paar vor. Der Vater liebt den Sohn. Der Sohn kann nichts von sich aus tun, sondern nur, was er den Vater tun sieht. Ich und der Vater sind eins. Mein Vater liebt mich. Der Vater, der in mir lebt, tut seine Werke. Und könnt ihr noch gerade so weitermachen. Lest mal das Johannesevangelium. Ist absolut voll davon. Und es ist einfach total offensichtlich, dass Jesus aus dieser intimen Beziehung mit dem Vater heraus lebte und handelte. Die Worte, die er sagte, die Orte, an die er ging, das war nicht einfach zufällig, sondern es war geführt. Auch wenn ich nicht glaube, dass er immer Gott gefragt hat, soll ich jetzt nach Kapernaum gehen oder dann nach Berea oder was weiß ich wo, nach Berea sowieso nicht, war nicht in Israel, aber Jerusalem, sondern es war einfach in einer inneren Beziehung zu Gott ging und er wusste, wenn er hinauf nach Jerusalem gehen sollte. Und er wusste, wann er in Galiläa bleiben sollte. Er wusste, es war in ihm. Und ich glaube, diese Beziehung zwischen Jesus und seinem Vater ist das Vorbild für meine eigene, für deine eigene Beziehung zu deinem Gott, zu deinem Vater, zu Jesus, zum Heiligen Geist. Er will dich genauso führen, dir zeigen, was du tun sollst, was du reden sollst in bestimmten Situationen und dir die Werke zeigen, die er für dich bereitet hat. Und er wird es immer wieder welche geben. Bin ich überzeugt, wenn wir mit ihm verbunden sind. Kurzes Zeugnis, wir hatten jetzt so ein Fest, so ein Gemeindefest. Nennen wir Festival der Hoffnung. Einmal im Jahr machen wir das, so ein Gartenfest. Hört sich größer an, als es ist, Festival der Hoffnung, aber wir finden es trotzdem cool, den Namen. Da waren zwei ältere Damen da, die ich eingeladen hatte. Und die waren jetzt schon ein paar Mal bei uns und auch im Gottesdienst. Kommen nicht so regelmäßig, sind von ein bisschen weiter weg. Die habe ich vor 2 Jahren kennengelernt. Ich gehe öfters mit meiner Frau zum Tänzen. Darf man das hier sagen in Laubheim? Okay, also ich mache es. Und da im Sommer immer, von Juni bis September, ist in Ulm in dem Biergarten immer Montagabend so ein Tanz. Tanz mal wieder heißt es. Da gehe ich mit meiner Frau dann hin und dann tanzen wir mal wieder. Und so. Nur, wir gehen nur hin, wenn es schön Wetter ist. Gell? Sonst findet es auch nicht statt. Und da ist immer sehr voll. Und da waren immer 2 ältere Damen. Also die sind beide, eine ist Witwe und eine ist geschieden und die tanzen dann zusammen. Und wenn wir keinen Platz gefunden haben, sind wir immer zu denen hingesessen. Dann saß ich zu denen und habe mich mit denen immer wieder mal unterhalten und so. Und habe ich gespürt, hey, erzähl dir mal ein bisschen was von Jesus. Und dann habe ich dir was von Jesus erzählt und ein bisschen von meinem Leben, was Gott in meinem Leben gemacht hat. Ich habe die noch nie vorher in meinem Leben gesehen, außer da. Dann sagt sie, ich kenne dich. Hey, wieso kennst du mich? Ja, mein Bruder. Hat mir deine ganze Lebensgeschichte schon erzählt. Sag, wer ist dein Bruder? Ja, Martin heißt er. Nicht Martin Ulmer. Und ja, es war ein Mitarbeiter von mir früher. Und jetzt an diesem Festival hat sie gesagt, sie glaubt so sehr, dass diese Begegnung damals beim Tanzen eine Begegnung war, die von Gott geführt war. Jetzt vor 2 Wochen oder so haben wir das gehabt. Und das glaube ich auch. Die ist aus der Kirche ausgegangen, die war als Kind im EC, war sie ein paar Jahre und dann lief vieles in ihrem Leben ganz schief, hat von den Rücken komplett Gott abgewandt, ist aus der Kirche ausgetreten und alles, nichts mehr von Gott wissen wollen. Und dann kam diese Begegnung, aber ihr Herz war auch schon vorbereitet durch das Zeugnis, das ihr Bruder von mir erzählt hat, mein Zeugnis von ihrem Bruder an sie. Und jetzt begegne ich ihr. Man kann auch nicht mehr sagen, göttlicher Zufall, oder? Gott hat Werke für dich bereitet. Er will dich genauso führen aus dieser Intimität, aus dieser Beziehung heraus, die Jesus auch hatte. Werke zeigen. Das Neue Testament ist voll von dieser krassen Wahrheit, dass Gott in dir wohnt und eine enge, liebevolle Beziehung mit dir haben will. Johannes 14,23, mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und bei ihm wohnen, in dir. An jenem Tag werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin und ihr in mir und ich in euch. Oder Paulus schreibt es, der Geist Gottes, der Jesus von den Toten auferweckt hat, lebt in euch. Das sind doch krasse Zusagen, wo wir uns oft gar nicht so richtig mehr bewusst sind, dass das Realität ist. Denn Gott wollte ihnen sagen, dass der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses auch für die anderen Völker bestimmt ist, nicht nur für die Juden, sondern für alle. Und das ist das Geheimnis. Christus lebt in euch. Wisst ihr, da gibt es noch viele andere Stellen. Warum schreibt es Gott so oft in sein Wort? Weil er will, dass du und ich, dass wir uns bewusst sind seiner Nähe. Dass wir uns bewusst sind dieser Einheit, die er uns geschenkt hat. Und die wird auch nicht immer gleich zerbrochen, die ist nicht immer weg, wenn du mal wieder auf die Nase fällst. Okay, wer liebt sein Kind nicht mehr, wenn es mal in den Dreck reinfällt? Und das denkt man manchmal von Gott. Gott ist nicht so. Er ist der beste Vater und die beste Mutter, beides in einer Person. Und aus dieser Beziehung heraus glaube ich, das ist so wichtig. Gesunde Identität und in Leben in dieser Beziehung mit Gott, in Intimität, aus der heraus können wir ihm dienen. In richtiger Weise. Ohne Stress, ohne Krampf. Können uns leiten lassen durch seinen Geist. Und dann können wir Einfluss nehmen. Das ist der dritte Punkt und der letzte Punkt. Kirchen, die ich mir für unser Land wünsche, bestehen aus Menschen mit einer gesunden Identität, die aus einer liebevollen Beziehung mit Jesus positiven Einfluss auf ihre Umgebung haben. Okay? Gesunde Identität, Liebesbeziehung und daraus Einfluss. Weil dann ist das ein guter Einfluss. Ich glaube, nur daraus. Nur aus dieser Liebesbeziehung, aus dieser gesunden Identität werden wir für Gott wirklich Frucht bringen. Jesus hat es gesagt, und wir vergessen es so schnell. Johannes 15,5, wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Wer in mir bleibt und ich in ihm, in dieser Innigkeit, der bringt viel Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Und ich glaube, bei uns Christen, hey, wir machen so wie das auch, getrennt außerhalb von dieser Ich in dir und du in mir, diese Innigkeit. Wir machen so viel, manches aus Tradition, manches aus Pflichterfüllung, manches aus diesem Leistungsdenken, aus, ich muss ja, ich will ja, dass ich gesegnet werde, dass ich geliebt bin, dass ich Anerkennung bekomme. Von wem auch immer, von Menschen, von Gott. Manches, was ich sehe, machen wir auch aus Empörung heraus, oder? Habt ihr das auch schon gesehen? Christen, die aus Zorn und Empörung so Auftritte hinlegen. Da denke ich manchmal immer, oh Mann, Junge, ich habe jetzt nicht ich in dir und du in mir. Nicht aus diesem Spirit heraus. Sondern schon ein Zorn, eine Empörung, eine religiöse Empörung. Hat jemand Olympiade angeguckt außer mir? 3 Leute, gut, man, ihr seid der Hammer. Und ja, geh mal auf das nächste Bild. Genau, habt ihr das mitgekriegt, oder? Das hat jeder mitgekriegt. Also so sozialen Medien, wow, Mann. So Drag Queens, gell, so komplett sexualisiert und queer und ah, also wirklich obszöne Szene. Absolut schrecklich, ich habe es live gesehen, die Eröffnungsfeier, wow. Aber ich fand die Eröffnungsfeier bis auf ein paar Szenen, die insbesondere echt eine gute Eröffnungsfeier. Ich fand die ganze Olympiade, wird es nie wieder so geben wie in Paris, aber egal. Das war schrecklich. Aber wisst ihr, was noch viel schrecklicher war? Was ich wirklich echt schrecklich fand, war, was dann Christen abgezogen haben im Internet. Weiß nicht, ob ihr das verfolgt habt. Die haben mit Gericht gedroht und das Gericht Gottes soll über euch kommen. Und haben gesagt, das ist dann so die letzten Tropfen, die auf dem heißen Stein oder die das Fass voll zum Überlaufen bringen. Und dann kommt das Gericht Gottes und alles wird sowieso niedergemacht. Und so. Mit ganz viel Empörung, mit Wut haben sie reagiert. Und das, also ich fand das noch schlimm. Waren nicht viele, wenn ich jetzt fragen würde, hat hier jemand reagiert? Im Internet und so, Kommentar geschrieben. Brauchst jetzt nicht strecken, wenn du es gemacht hast. Aber es sind mit Sicherheit die wenigsten. Aber es gab schon so eine radikale christliche, fundamentalistische Minderheit, die haben darauf reagiert. Aber wenn du nicht reagiert hast, wenn du nichts gesagt hast, ja, dann muss man doch mal sagen, du hast nichts gesagt, hey, ich finde es absolut okay. Man muss nicht zu allem was sagen. Insbesondere finde ich immer, dass Christen nicht mit den Waffen der Welt kämpfen sollten. Der Waffen der Welt mit Gewalt, mit Hass, mit Rache. Wenn du verspottet wirst, dann spottest du auch. Das ist eigentlich der Liebe Gottes fremd. Und so schrecklich das war, uns ist klar, dass Jesus gab sein Leben für jeden Einzelnen auf diesem Foto. Für jeden Einzelnen ist er gestorben. Er starb für meine Sünden und die waren sehr krass. Wenn ich euch sagen würde, was ich alles so getrieben habe, bevor ich Christ war, wow, könntet ihr nicht glauben. Es war wirklich Blasphemie in Höchstform. Ich könnte euch Dinge sagen, da hätte mancher Christ gesagt, über den kommt das Gericht Gottes ganz schnell. Nee, es kam nicht das Gericht Gottes, sondern seine Gnade und Liebe kam über mich. Und er hat sie geliebt, er hat sein Leben für sie gegeben. Er kam nicht mit Rache, sondern mit Vergebung zu den größten Sündern. Und einfach mal für alle, die da immer so schnell sich empören und wütend werden und dann auch manche Bibelstellen da, mit manchen Bibelstellen um sich geschmissen haben. Ich habe auch mal zwei für diejenigen. Denn menschlicher Zorn kann niemals etwas hervorbringen, das in Gottes Augen gerecht ist. Und im Matthäus-Evangelium in der Bergpredigt sagt Jesus, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen, damit ihr Kinder eures Vaters seid, der in den Himmel ist. Wow. Liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. Das ist das Herz Gottes. Damit ihr Kinder eures Vaters seid, der in den Himmel ist. So liebt dein Vater im Himmel. Und so sollen wir lieben. So sollen wir Menschen lieben, nicht mit Wut und Empörung. Es ist nicht Empörung über Gottlosigkeit, die die Welt verändert. Schon ist das klar? Es gelingt nur der Liebe. Ich weiß gar nicht, was manche Christen von Nichtchristen erwarten, von Verhalten. Also ich erwarte dann wenig, weil ich weiß, wie ich als Nichtchrist war. Eigentlich ganz, ganz wenig. Und ich erwarte, dass ich verspottet und verhöhnt werde. Ich habe Christen und Christus verspottet und verhöhnt. Aber in völliger Unwissenheit, ich kannte ihn ja gar nicht. Aber Jesus konnte gut damit umgehen, das kann ich euch sagen. Und er hat super reagiert. Nämlich indem er mich mit seiner Liebe gekriegt hat. Wie sollen wir als Christen auf grässliche Auswüchse, die wir auch durchaus sehen, in dieser gefallenen Welt, wie soll man darauf reagieren? Dagegen aufstehen? Oder soll man schweigen? Ich glaube, entscheidend ist das Wie. Also ich habe auch ein paar richtig gute Kommentare gesehen, gelesen. Ich habe einen sehr guten Kommentar gelesen von Johannes Hartl, den kennen wahrscheinlich viele. Also richtig gut, genau zu diesem Bild. Das war richtig gut, ausgewogen, respektvoll. Fand ich gut. Aber ist auch nicht schlimm, wenn du nichts sagst. Aber egal, was wir tun, es kommt darauf an, wie. Als Jesus mit seinen Jüngern durch Israel zog und von Galiläa auf dem Weg nach Jerusalem kam, sie in Samarien, in seinem samaritischen Dorf vorbei und wollten hinein, haben Hunger gehabt, wollten was zu essen und so. Und das samaritische Dorf, die wollten sie nicht haben, die haben sie abgelehnt. Nee, wir wollen euch nicht. Warum auch immer, steht in der Bibel nicht drin. Und die Donnersöhne, Jakobus und Johannes, die hatten eine gute Idee. Herr, willst du, kennt ihr, oder? Dass ich Feuer vom Himmel fallen lasse. Dass die verzehrt werden, gell? Weil die uns nicht aufgenommen haben, weil die gegen uns sind. Was hat Jesus gesagt? Lukas 9, 55. Habt ihr denn vergessen, von welchem Geist ihr euch leiten lassen sollt? Das ist so menschlich. So reagiert mit Rache, mit Zorn, mit Gericht. Der Menschensohn ist nicht gekommen, das Leben der Menschen zu vernichten, sondern es zu retten. Und Jesus selber, er ging einfach weiter. Hey, was soll man von Menschen erwarten, die Jesus nicht kennen? Erwart genau das, dass sie dich nicht aufnehmen, dass sie nicht Hurra schreien, wenn du ihnen von Jesus zum ersten Mal was erzählst. Und wisst ihr, Gott selber war da weder frustriert noch irgendwas, weder da in Samarien noch da in Paris. Das hat ihn nicht aus der Spur geworfen. Wenn das so leicht ginge, wäre Jesus nie im Kreuz angekommen. Wäre nie ins Kreuz gegangen. Man, allein auf dem Weg zum Kreuz, wie er da verspottet wurde, von seinen jüdischen Brüdern, von den römischen Soldaten, die Spott und Hohn mit ihm getrieben haben. Und er geht ins Kreuz und sagt, Vater, vergib ihnen. Merkt ihr das? denn sie wissen nicht, was sie tun. Sie wissen es nicht. Die kennen es nicht anders. Wisst ihr, dass meistens Christus verspottet ist? Wisst ihr, es geht ja meistens im Endeffekt gegen Christus, dieser Spott. Und wenn dann die Christen eben nicht mit Gewalt darauf reagieren, ihr habt das sicher schon ein paar Mal mitgekriegt, wenn irgendwo auf dieser Welt irgendjemand was gegen Mohammed sagt, Salman Rushdie, oder? Kennt ihr, oder? Buch geschrieben, satanische Verse. Ich meine, der lebt seither mit Personenschutz, der kann sich nicht. Das ist Geist von Religion, von Rache, von Empörung. Können wir auch so machen als Christen? Nee. So reagieren wir nicht. Und ich glaube, dass solche Situationen oft eine Chance sind, im Geist Christi mit Vergebung und mit Liebe zu reagieren. Und ich glaube, dass es ein starkes Zeugnis ist, dass manchmal genau so eine Reaktion Menschen innerlich berührt, tief berührt. Aber leider sind Christen sehr oft nur dafür bekannt, ich weiß nicht, für was du bekannt bist, gegen was wir alle sind und gegen wen wir alle sind und wer alles in dieser Welt böse ist. Und das zeigen wir, das sagen wir. Oder? Ja, ihr nicht. Das ist nicht die Art Kirche, die ich mir für unser Land wünsche. Ich wünsche mir Menschen, die fröhlich sind, die in Gott sind, die positiv sind, die Hoffnung sind. Ich habe euch ein Beispiel mitgebracht von der Yemisi Ogunleye. Wer kennt sie? Yes, gut, habt ihr mitgekriegt. Mann, das ist eine starke Christin. Ich fand es einfach nur mega. Die ist durchgereicht worden von Interview zu Interview. Die hat in Interviews Lobpreislieder gesungen. Das war Wahnsinn. Die hat Menschen berührt, tief in ihrem Herzen. Die war ein wunderbares Zeugnis. Gleiche Olympiade. Das habe ich gefeiert. Aber die hat dieses Queer-Zeug auch mitgekriegt. Und hat sich in keinem Augenblick vor der Kamera oder sonst wo negativ drüber ausgelassen. Die hat einfach dieses Positive, was sie hat in ihrem Glauben, mit ihrem Gott rübergebracht. Das war der Hammer, gell? Und übrigens in 2 Wochen habe ich eine Trauung, das ist Olympiasiegerin im Kugelstoßen. Der deutsche Meister im Kugelstoßen ist bei uns in der Gemeinde, den traue ich. Und sie leitet den Lobpreis. Nur nebenbei. Und es hat mich so dermaßen bewegt. Diese Fröhlichkeit, diese Freundlichkeit, dieses Zeugnis, die hat vor Positivität nur so gestrotzt. So wie gestern David Zerke sagt. Er hat gesagt, alles, was ich in meinem Leben habe, verdanke ich nur einem, das ist Jesus Christus, sagt er im Interview. Das sagt sie auch. Man, wie unterschiedlich kann man reagieren? Man könnte euch überlegen, was hat mehr Power, was hat mehr Einfluss? Hey, lasst uns doch Christen sein, die dafür bekannt sind, für Liebe, für Freundlichkeit, für Hilfsbereitschaft, für Großzügigkeit, für Vergebung, Menschen, die Frieden bringen, nicht noch mehr Spaltung und Trennung bringen. Und natürlich auch für Wahrheit, klar, absolut, da bin ich absolut auch für. Aber wirkliche Wahrheit, manchmal denke ich mir immer, was Sie aus dem letzten Schwurbel-Telegram-Kanal dann irgendwo lesen in Ihrer Informationsblase und das hauen Sie dann als Christen raus auf Social Media, hey, da ist oft ganz wenig Wahrheit drin und oft auch ganz viel Verführung. Und ja, die Öffentlich-Rechtlichen machen, kann man auch kritisch sehen. Aber die Kanäle sehe ich noch viel kritischer. Und alles, was ich angucke, das prüfe ich. Okay, das ist nur so nebenbei. Und manchmal ist es auch okay, nichts zu sagen, an einfach zu lieben, zu vergeben, Frieden zu bringen. Ich weiß nicht, ob uns mal aufgefallen ist, dass weder Jesus noch seine Jünger nachher, Paulus oder sonst was, die haben sich nie immer wahnsinnig drüber aufgeregt, was für eine furchtbare, willkürliche Politik da herrscht. Und das war absolute Willkür. Da war keine Demokratie, da war kein Recht, es war Willkür. Wenn ein Herrscher gesagt hat, du gefällst mich, konnte er in ein Gefängnis schmeißen. Mann, Jakobus hat dem Herodes nicht gefallen, also ins Gefängnis, hat ihn umbringen lassen. Und das Volk hat es gefallen, also dachte, okay, dann lasse ich jetzt den Petrus auch da reinschmeißen. Okay, und den hat dann Gott befreit, gell? Weiß ich auch nicht, warum. Ja. Die Warums beantwortet Gott nicht immer. Warum musste Jakobus sterben und Petrus durfte wieder frei werden? Keine Ahnung. Lasst uns so kämpfen, wie die ersten Jünger, wie Jesus, mit den Waffen des Lichts, nicht mit Empörung und die schlimmen Römer und die schlimmen Pharisäer und alles. Ja, das hat er ihnen schon direkt gesagt, klar. Lass uns kämpfen mit Vergebung, mit Liebe, Menschen weiter von Jesus erzählen. So lasst euer Licht leuchten, Matthäus 5,16, lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Und wisst ihr, er hat für jeden von uns gute Werke vorbereitet. Wenn du in der Beziehung mit ihm bist, dann merkst du, hey, hier kann ich was sagen, hier kann ich jemandem helfen, hier kann ich jemandem was geben, wer in Not ist. Das wird die Welt verändern, deine kleine Welt, da wirst du Einfluss drauf nehmen. Lass uns solche Christen sein. Und nicht Christen, die bei jedem Ding, wo man sich empören kann, dann gleich sagen, oh, es geht sowieso alles der Bach runter und so. Nee, geht es nicht. Die ganze Erde wird erfüllt sein von der Erkenntnis der Herrlichkeit des Herrn. Glaubt ihr das? Steht in der Bibel, ich glaube es. Wird so sein. Und ich will Teil davon sein, von dem Reich Gottes, was wächst, wie ein Senfkorn und immer größer wird. Und es ist wie ein Sauerteig, das alles durchdringt. Auch die Sportswelt durch gläubige Christen. Deine Firma soll durchdrungen werden mit den Werten Gottes. Unsere Gemeinden, aber auch jeder da, wo Gott ihn hingestellt hat, im Alltag. Und wir dürfen von Gott erwarten, dass er durch uns wirkt. Gerade in der Zeit, wo wir leben. Wir brauchen es. Und er kann so viel mehr tun. Paulus sagt es an die Epheser. Gott aber kann viel mehr tun, als wir jemals von ihm bitten oder uns auch nur vorstellen können. Trauen wir ihm das nur zu? Trauen wir ihm zu, dass er die Welt verändern kann? Ich traue es ihm zu, ich hoffe du auch. Spätestens nach heute Morgen. So groß ist seine Kraft, die in uns wirkt. Das wusste Jesus. Daran hat er geglaubt, deswegen konnte er mit 2 Fischen und 5 Broten 5.000 bis 20.000 Menschen speisen. Weil er geglaubt hat an den Gott, der viel mehr tun kann, als er jemals von ihm erbitten kann. Wisst ihr, die Jünger hatten da, waren ja noch in der Ausbildung, oh, die haben gesagt, was sollen die 2 Brote und die 2 Fische und die 5 Brote bei so vielen? Oh. Ja, das wird was ausrichten. Deine 2 kleinen Zeugnisse, und wenn es auch nicht so spektakulär ist, deine 5 guten Taten, die werden was ausrichten, die werden was bewegen im anderen, dem du begegnest. Bin ich überzeugt. Aber wir leben so in so einem Weltanschauung von Mangel, oh, was habe ich schon zu geben? Ja, wir haben manchmal wirklich wenig, aber vertrauen wir dem, der daraus multiplizieren kann. Dein kleines Zeugnis kann dazu beitragen, dass sich jemand bekehrt, der vielleicht mal ein großer Evangelist wird. Da kommt die Multiplikation Gottes. So wunderbar. Lass uns in dieser Intimität, in dieser Einheit mit Gott leben und seine Werke tun, die er uns bereitet hat. Wisst ihr, was das Problem vom älteren Bruder war, da im Gleichnis vom verlorenen Sohn? Das war dieser Waisengeist, diese Waisenmentalität. Oh, Vater, schau mal, was ich alles für dich tue und was ich leiste und noch nie hast du für mich so ein Fest gefeiert, oder? Oh, gibst du nicht, Mann. Problem an der Christen, Waisenmentalität. Er lebte nicht in dieser intimen Beziehung mit seinem Vater. Und so hat der Vater ihm gesagt, mein Sohn, du bist alle Zeit bei mir und alles, was mein ist, das ist dein. Wissen wir das noch? Hey, wir können im Gebet Dinge runterholen, hineinholen in Situationen. Kannst in deinem Herzen beten. Wenn du dein kleines Zeugnis gibst, kannst du beten, Jesus, tu durch deinen Geist jetzt Großes an diesem Herzen. Wisst ihr, mich, das erste Zeugnis, wo ich 19 Jahre war, als ich mich bekehrt habe, das war von meinem Kumpel, meinem Drogenkumpel, der mir gesagt hat, durchs offene Fenster von meinem Auto, dir geht's beschissen, du brauchst Jesus. Ein neues Fenster zugemacht, bin weggefahren, hat denkt, der spinnt, der Typ, aber es hat mich nie wieder losgelassen. Dieser eine Satz, der hat Wunder getan. Dieser eine Satz, dir geht's beschissen, du brauchst Jesus. Und am gleichen Abend gehe ich in einen Eiskaffee und setze mich hin, treffe mich mit einer Freundin, wir trinken Kaffee Und direkt am Tisch neben uns völlig andere Leute, die ich nicht gekannt habe, unterhalten sich über Jesus. Und mein Herz hat geschlagen, vermerkte. Gott kann mit deinen kleinen Dingen, die du gibst, Großes tun. In der Einheit mit dem Vater, in der intimen Liebesbeziehung, da wird die Fülle Gottes auch in unserem Leben freigesetzt. Denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit. Leibhaftig. Und ihr seid in ihm zur Fülle gebracht. Wir dürfen damit rechnen mit seiner Fülle. Ihr seid zur Fülle gebracht, rechnet damit. Und wirft dieses Mangeldenken, diese Waisenmentalität über Bord. Er kann euch so reich beschenken, sagt Paulus. Ja, mit Gutem geradezu überschütten, dass ihr zu jeder Zeit, egal wo du bist, zu jeder Zeit alles habt, was ihr braucht. Und mehr als das. So könnt ihr auch noch anderen auf verschiedenste Art und Weise Gutes tun. So viel hat er. Er kann euch so reich beschenken, mit Gutem geradezu überschütten, dass du immer, in jedem Moment, was hast zu geben? Ein Wort der Ermutigung, der Aufbauung, dein Zeugnis, Hilfsbereitschaft, jemandem auch mal helfen, wenn er in Not ist. Vor kurzem ruft mich einer an, der war mal in unserer Jugend. Kommt schon lange nicht mehr. Dann ruft er mich an, Jürgen, ich habe echt Probleme, ich habe eine neue Wohnung, ich kann die Kaution nicht bezahlen. Kann ich mal helfen? Ja, was tust du dann? Also ich habe gar nicht überlegt, ich sage, klar helfe ich dir. Da muss ich nicht überlegen. Sag ich, klar helfe ich dir. Sag, gib mir deine Kontonummer, sag, wie viel du brauchst, ich überweise das. Und habe ich gemacht. Wir schließen mit einem Massive Werkend LinkedIn. Auf 7. Gut. LinkedIn ist sowas wie Facebook oder Instagram für Business. So. Und ich bin auf LinkedIn, auch wenn ich nicht mehr viel businessmäßig im Unternehmen, aber ein bisschen was mache ich ab und zu nochmal. Aber mich interessiert immer noch ein bisschen die Businesswelt. Bin mit ein paar Menschen connected und unter anderem auch mit einem, ein Freund von mir sogar, der kein Christ ist, der hat aber einen Post weitergepostet von jemand, der ihn echt bewegt hat. Der heißt, den kenne ich jetzt nicht, aber der ihn gepostet hat, kenne ich. Marco Klevenhagen, der ist im Sportmarketing und der hat reagiert auf das Interview von der Yemisi, von der Olympiasiegerin im Kugelstoßen. Und er schreibt in LinkedIn, als Atheist sind mir Glaubensbekenntnisse immer etwas befremdlich. Doch das Interview von Yemisi Ogunleye, die gestern auf eindrucksvollste Weise olympisches Gold im Kugelstoßen der Frauen gewann, war mit das Beste, was ich je gesehen und gehört habe. Eine junge Frau, die an einem solch besonderen Moment völlig bei sich ist, offensichtlich gefestigt in ihrem Glauben, der für sie so selbstverständlich ist, dass sie vor einem Millionenpublikum nicht nur freudig darüber spricht, sondern sogar voller Freude ein Kirchenlied anstimmt. Und das ebenfalls in einer goldwürdigen Performance. Also, liebe Kirche, keine Ahnung, wer bei euch fürs Marketing verantwortlich ist, aber eine glaubwürdigere und sympathischere Werbepartnerin kann es doch nicht geben. Wenn ihr schlau seid und eure üblichen Bedenken beiseite legt, schließt ihr mit Yemisi Ogunleye sofort einen Testimonial-Vertrag ab. Geld sollte da sein und positive Werbung habt ihr bitter nötig. Ja, das ist so. Liebe Yemisi Ogunleye, auch wenn die Kirche sich wahrscheinlich nicht melden wird, ich bin mir sicher, sie haben weit über ihre Glaubensgemeinschaft hinaus viele Herzen berührt und ihr Land stolz gemacht. Danke dafür und alles Gute für ihre Zukunft. Die Kirchen, die ich mir für unser Land wünsche, bestehen aus Menschen mit einer gesunden Identität, die in einer intimen Beziehung mit Gott leben und daraus liebevollen Einfluss auf ihr Umfeld nehmen oder haben. Amen. Ich lade euch ein, mit mir aufzustehen, da bete ich noch.